Wenn wir das Gute von Gott annehmen, dann darf es nicht sein, dass wir das Böse nicht auch von ihm annehmen. Und ich hatte dann beim letzten Mal einen Bogen hier vorne ausgelegt, der war noch in Blau. Jetzt ist es ein bisschen bunter geworden, wie ihr merkt. Regenbogenfarben sind ja heutzutage in. Weil es in der Bibel steht, das ist das Zeichen Gottes. Ich weiß gar nicht, woran ihr jetzt gedacht habt. Und da waren verschiedene Bibelstellen wahllos von mir gesammelt worden. Ich mache das. Ich mache gerne irre Dateien. Ich habe ganz, ganz viele Dateien, wo ich irgendwelche Gedanken einfach sammle. Und das war so meine angefangene Gedankensammlung. Bibelstellen, die aufzeigen, dass Gott auch das Unangenehme verursacht. Und einige haben die Zettel mitgenommen. Es waren letztes Mal, glaube ich, 10, 15 Zettel da. Ihr hattet sie mitgenommen. Für die letztes Mal keinen abgekriegt haben, hier liegt es nochmal, die neue Fassung. Es sind zwei Verse dazugekommen. So, 12.10 Uhr. Ich habe noch 20 Minuten. Also mit der Wiederholung bin ich zumindest durch. Und ich möchte gerne an diesem Punkt hier fortsetzen. Ich verlasse dieses noch nicht, diese Beobachtung. Ich verlasse diese Folie, aber das Thema. Wer ist verantwortlich für das Leid? Verlasse ich nicht. Ich möchte nochmal, wie ich vorhin schon sagte, dieses Predigerhämmerchen noch zweimal auf den vermeintlich eingeschlagenen Nagel draufsetzen. Und ich werde dann einen Exkurs machen, wo man mir vielleicht einen Punktabzug gibt für diese Predigt. Und ich habe überlegt, ob ich es rausschmeiße. Wären 5 Folien, die ich sparen würde, wäre cool. Aber ich habe ihn drin gelassen, weil ich denke, es ist gut, mal so einen ganz kleinen Exkurs zu machen, weil ich glaube, dass wir beim Bibellesen alle, inklusive meiner Person, einen Fehler machen oder zumindest in einer deutlichen Gefahr stehen, diesen Fehler zu machen. Und es ist vielleicht gut, einfach mal warnend auf diesen Fehler hinzuweisen, um dann wieder zu unserem Thema zurückzukommen. Das wurde gepredigt vor Monaten. Alles, was wir bis eben besprochen hatten. Und ich habe seitdem mal so ein bisschen aktiver zugehört, wie hier gebetet wurde in der Gemeinde. Ich weiß nicht, wie zu Hause gebetet wurde. Die Mikrofone in euren Handys und so weiter habe ich nicht abgehorcht. Aber mir ist aufgefallen, dass mir nichts aufgefallen ist. Ich hatte nicht den Eindruck, dass diese Erkenntnis, dass Gott für das Leid verantwortlich ist, sich irgendwie ins Gebet ausgewirkt hat. Auf das Öffentliche. Ihr könnt ja mal euer eigenes Gebet so mal kurz durchscannen. Ihr schreibt natürlich kein Tagebuch, aber ist das, was die Schrift über Gott lehrt, in euer Gebetsleben übergegangen? Oder, naja, war das eine nette Predigt, aber sie hat nicht wirklich zu einer Haltungsänderung geführt. Betest du zum Thema Leid, und wir könnten auch viele Gesichter hier zeigen, die in irgendeiner Form leiden. Wir könnten Eheschwierigkeiten ansprechen, wo man drunter leidet. Wir könnten Gesundheit, das ist ja immer sehr präsent, reden, wo jemand leidet. Wir könnten über gemeindliche Schwierigkeiten reden. Wir könnten über Schmerzen in Familien reden, weil Kinder nicht den geraden Weg mit Gott gehen. Wir könnten so viele Leidensarten ansprechen. Und einige von euch tun Fürbitte, das finde ich total begeisternd. Aber hat sich das, was die Bibel lehrt über die Verantwortung, irgendwie in dieses Gebet ausgedrückt? Ich sage nicht, euer Gebet war unnötig, ich sage nicht, euer Gebet war falsch, ich sage nicht, Gott hat euer Gebet nicht gehört, bloß weil ihr Ansgars Predigt nicht gehorcht habt. Darum geht es mir überhaupt nicht. Aber jetzt kommen die beiden Nägel, die ich einschlagen möchte, weil ich mir wünsche, dass biblische Lehre Auswirkungen hat und es nicht nur kognitiv befriedigt, also hier oben verstandesmäßig irgendwie anspricht, aber es nicht im Leben sich auswirkt. Und leider hat mir vorhin schon jemand mein Rätsel genommen. Wollen wir mal sehen, vielleicht habt ihr ja vorhin nicht zugehört. Denn es ist eines, einer Predigt zuzuhören. Aber was sagt Jakobus in seinem Jakobusbrief? Seid nicht allein Hörer des Wortes, sondern Täter. Es reicht nicht, bis 12.30 Uhr hier ausgehalten zu haben und danach in den Lebensalltag zu gehen. Sondern das, was vom Wort Gottes richtig verkündet wird, das muss sich auch auswirken. Seid nicht nur Hörer, sondern auch Täter. Jakobus 1, Verse 22 bis 25. Wer wird glückselig sein? Laut Jakobus jemand, der kein vergesslicher Hörer ist, sondern wer ein Täter ist. Glückselig, Jakobus 1, 25. Links von einer Verkehrsüberwachungskamera fotografiert, im Gebiet Moab aufgenommen. Wir sehen auf der linken Seite hier in schwarz, in Trauerkluft, eine Frau, die eigentlich aus Bethlehem kommt und sich in Moab, das ist so südöstlich vom Toten Meer, also nicht in Bethlehem in der Gegend, sondern weiter weg im Ausland befindet. Die Frau hat geheiratet, hat Kinder bekommen, zwei Jungs, die beiden Jungs haben geheiratet und dann sind die beiden Jungs gestorben. Die beiden jungen Männer sind gestorben und wen wir hier noch sehen, sind Noemi, jetzt muss ich aufpassen, Noomi heißt sie, glaube ich, in meiner Bibelübersetzung. Da gibt es dann Noemi und alle möglichen Spielvarianten der Schreibweise. Wir haben Noomi und Orpa, die beiden Schwiegertöchter. Eine entscheidet sich, dem Vorschlag der Mutter, der Schwiegermutter zu folgen und in der Heimat zu bleiben. Und die andere sagt das, was auf jeder Hochzeit zitiert wird, dahin, wo du hingehst, will auch ich hingehen. Und sie folgt ihrer Schwiegermutter zurück ins Ausland, also aus Sicht der Schwiegertochter, die ja Moabiterin ist, die geht dann ins Land Israel. Und als die beiden, nämlich Ruth und Noemi, nach Bethlehem hineinkamen, sprachen die Frauen, die da so in dem Dorf waren, in dem Ort waren, ist das die Noemi? Die war ja 20 Jahre vermutlich nicht da gewesen, die hat ja erwachsene Söhne mittlerweile bekommen. Sie aber, also Noemi, sprach zu ihnen, nennt mich nicht Noemi, sondern Mara, was auf Deutsch bitter heißt. Nennt mich Mara, denn der Allmächtige hat mir viel Bitteres angetan. Voll zog ich aus, aber leer hat mich Yahweh wieder heimgebracht. Warum nennt ihr mich denn Noemi, da doch Yahweh mich gedemütigt hat und der Allmächtige mir Leid angetan hat? Das habt ihr ganz oft schon gelesen, habt ihr in der Kinderstunde erzählt, schätze ich. Mir geht es um die Wortwahl. Mir ist Unglück geschehen. Leider sind meine Söhne gestorben. Und ich bin zwar mit Vermögen ins Ausland gegangen, jetzt komme ich pleite zurück. Wäre eine Formulierung, die Sachebene total, also das Gleiche erzählen würde, wie es da an der Wand steht. Aber Noemi sagt, wer hat das gemacht? Der Allmächtige hat mir Bitteres angetan. Der Allmächtige hat mir Leid angetan. Und das ist nicht vorwurfsvoll, das ist einfach beschreibend. Wer ist verantwortlich für ihr Leid? Noemi sagt, es war der Allmächtige. Diese arme Frau leidet, aber sie nimmt dieses Leid aus der Hand des Allmächtigen an. Und ich finde es so schön, dass hier an dieser Stelle nicht steht, der Herr der Heerscharen hat mir das angetan, der Schöpfer der Welt hat mir das angetan, das wären ja gute Titel. Sondern dass sie sagt, der Allmächtige hat mir das angetan. Der Allmächtige, der andere Wege hätte gehen können mit mir. Der Allmächtige, der nicht gezwungen wurde, diesen Weg mit mir zu gehen. Der Allmächtige, der von keinem dahin gedrückt wurde, sodass ihm nichts anderes übrig blieb, als mir Leid zuzufügen. Nein, der Allmächtige, der über allem steht, Fremdwort der Souverän, der hat in seiner Souveränität entschieden, mir Kummer zuzufügen, Bitteres zuzufügen, mich leer in die Heimat zurückzubringen, mich zu demütigen und mir Leid anzutun. Und das ist das, was ich uns vorschlage als biblischen Umgang mit Leid. Wir schieben die Schuld nicht auf den bösen Satan, der auch seine Baustellen, also der auch seine Dinge mit uns macht, das will ich gar nicht kleinreden. Wir schieben es nicht auf den Zufall, wir schieben es nicht auf ein Schicksal, sondern wir sagen, wir stehen unter der Hand eines allmächtigen Gottes. Und der hat sich entschieden, und ist nicht verpflichtet, mir zu begründen, warum, der hat sich entschieden, mir Kummer Leid zuzutun und mich hier als verarmte Frau zurück in meine Heimat zu kommen. Ich habe ein gescheitertes Leben hinter mir und vermutlich schreckliches Leben vor mir. Ihr wisst, dass sich das in dem Buch anders entwickelt. Aber sie sagt, ich stehe voll in der Hand Gottes. So wie Hiob. Wenn wir das Gute von Gott nehmen, ein Ehemann, zwei Söhne bekommen, es geht mir gut, ich war voll. Das hat sie von Gott genommen, genauso nimmt sie auch hier das Schlechte von Gott. Hiob hat recht, Noemi hat recht, der zweite Schlag auf den Nagel. Diese Grafik habe ich in einem Bibelprogramm, in meinem Lieblingsbibelprogramm Logos drin. Die machen nicht nur Bibelprogramme, sondern auch viele Grafiken. Und die hat mir sehr voll gefallen. Ich lese mal vor, 1. Samuel 2, Verse 6 bis 7. Der Herr tötet und macht lebendig. Er führt hinab zu den Toten und wieder herauf. Der Herr macht arm und er macht reich. Er erniedrigt und er erhöht. Die Überschrift der Folie sagt, was ich euch bitte mal mir zu beantworten. Wer sagt das? Von wem kommt dieser Text? Nach Blättern ist verboten. Hanna, die Mutter vom späteren Richter, letzten Richter und dem Propheten Samuel, einem sehr, sehr wichtigen Mann in der Geschichte Israels. Hanna sagt das. Und in welcher Form sagt sie das? Was ist die Redeart? Nochmal bitte? Okay, ich habe meine Frage blöd formuliert. Die Antwort, die ich gesucht hatte, war, sie betet das. Das ist ein Gebet, was sie spricht. Sie redet mit Gott über Gott. Und das ist bei uns, ich kenne euer privates Gebet nicht, bitte verzeiht mir, wenn ich euch völlig falsch beschreibe, aber wir sagen sehr schnell unsere Wünsche, aber wir sagen Gott nicht, wie er ist. Ja, dass sie betet und sagt, der Herr macht all diese Dinge. Gott zu beschreiben, du bist derjenige, du bist der Allmächtige, du tust diese Dinge, die hier an der Wand stehen, und in dieser Rolle spreche ich dich an. Bevor ich zu meinem Exkurs komme, und den schaffe ich, und dann machen wir nach dem Exkurs Schluss, das passt auch ganz gut. Bevor ich zu diesem kleinen Exkurs komme, beachtet, und das hat Wojtek uns gerade gesagt, dass sie hier auch sowohl das Gute als auch das Böse durchaus Gott zuschreibt. Ist euch das aufgefallen? Nicht nur das Gute kommt von Gott, sondern auch das uns Unangenehme. So schön ich diese Grafik fand, ich dachte immer mehr drüber nach und dachte mir, wenn ich Chef von Logos wäre, ich würde diese Grafik überarbeiten lassen. Ich bin mit der Grafik unzufrieden. Damit will ich dem Künstler keinen Vorwurf machen. Ich unterstelle niemandem was Böses. Aber wenn meine Theologie zum Tragen käme, würde ich diese Grafik verändern lassen. Warum? Ich habe vor Jahren einen Foliensatz in die Hände bekommen. Ich habe da sowas zu Hause, das nennt sich Internet. Und da kann man ja wunderbar unendlich viele Sachen lesen. Und auf irgendeinem Weg, den ich heute nicht mehr weiß, wir packen das mal in die Schublade Führung Gottes, bin ich auf einen Foliensatz von einem Professor von einer Fachhochschule in Köln, glaube ich, gekommen. Fachhochschule Kiel. Und dieser Professor beschäftigt sich in dem Vortrag mit einem Thema, nämlich wie wir als Menschen Informationen aufnehmen und verarbeiten. Hat nichts mit der Bibel zu tun. Wir sind jetzt mal ganz kurz aus dem biblischen Kontext raus. Sondern er hat einen Vortrag gehalten und hat so die wissenschaftlichen Ergebnisse der letzten Jahrzehnte versucht, in Folien zusammenzufassen. Wie nehmen Menschen Informationen auf und wie verarbeiten sie sie? Nehmen wir Informationen ohne Verluste auf? Also das, was an Informationen da ist, landet auch 100% bei uns? Oder nehmen wir sie verfälscht auf oder weniger auf? Das war so sein großes Thema. Der Foliensatz heißt Informationspathologien, also ein ganz tolles Wort. Und er selbst spricht immer von Informationsdefekten. Kann es sein, dass es Informationen außerhalb von mir gibt, die in meinen Augen oder meine Ohren hineinkommen, aber bei mir in meinem Kopf nicht vollständig ankommen, sondern verfälscht? Das wäre ein Informationsdefekt. Lasst euch von den Fremdwörtern nicht erschrecken und auch nicht von dieser Folie. Das ist die Übersichtsfolie seines Vortrages und das ist nur für die, die sich für sowas interessieren. Das ist Psychologie, das kann man mögen, das kann man nicht mögen. Und er hat halt, das ist seine Zusammenfassungsfolie, die verschiedenen Methoden oder verschiedenen Erkenntnisse oder die verschiedenen Thesen, müsste man vielleicht eher sagen, mal zusammengefasst. Und ich möchte mich auf diese beiden konzentrieren. Nämlich den Bestätigungsfehler und den Framing-Effekt, wobei ich das Wort Framing vor vielen Jahren von Xenia das erste Mal kennengelernt habe. Aber Xenia hat es sich nicht ausgedacht, sondern das ist ein bisschen älter, 1979, ein paar Wissenschaftler. Der Bestätigungsfehler wurde erstmals von Peter Cathcart Wilson formuliert, dem damals führenden Forscher der experimentellen Denkpsychologie. Und der Framing-Effekt wurde unter anderem von Daniel Kahneman beschrieben. Kahneman wird von manchem als der wichtigste lebende Psychologe der Welt beschrieben. Steht alles so in Wikipedia, ich habe es nicht überprüft. Und wie viele Theorien sind diese Theorien nicht unumstritten. Aber für unsere Zwecke reicht es vielleicht, das Renommee jener Wissenschaftler einfach mal gelten zu lassen, um über uns nachzudenken. Der Bestätigungsfehler, müsste jetzt eigentlich in die Folie kommen, ist unsere unbewusste Tendenz, auf Informationen zu schauen, die mit unserer eigenen Sichtweise übereinstimmen. Wir fokussieren uns selektiv, also auswählend, auf das, was wir vorher schon geglaubt haben. Also das, womit wir nicht übereinstimmen, das, was wir nicht vorher schon glauben, das filtern wir eher weg. Wir kriegen ganz, ganz viele Informationen und die in unser bisheriges Denken passen, an die wir gesagt haben, ja, diesen Aussagen glaube ich, die hören wir und die anderen, die kriegen wir nicht mit. Das gilt jetzt nicht für jeden Satz, nicht für jedes Buch, was wir lesen, sondern grundsätzlich. Das ist der Bestätigungsfehler. Es braucht also eine gewisse Aufmerksamkeit, eine gewisse Selbstreflexion, es braucht eine gewisse Anstrengung, dass wir Informationen, die wir lesen, versuchen vollständig zu lesen. Und wenn wir merken, das ist aber ein komischer Satz, diesen Satz, also weil er nicht zu unserem bisherigen Glauben, zu unserem bisherigen Wissen zählt, zu sagen, okay, diesen Satz will ich nicht wegfiltern, sondern ich will zumindest ihm eine Chance geben. Vielleicht ist ja mein bisheriges Denken auch nicht korrekt. Informationen, die wir für wahr halten, werden abgespeichert oder wahrgenommen, andere Informationen eher nicht. Nochmal, diese Psychologen haben nicht Bibelleser und haben nicht Marlowe vor Augen. Es geht um ganz grundsätzliche Erkenntnisse. Aber Bibellesende und Predigthörende Menschen sollten sich fit halten, nicht nur an das bereits Geglaubte zu glauben, sondern auch den anders klingenden Informationen eine Chance gegeben, bedacht zu werden. Da geht es nicht darum, dass wir alles für wahr halten, sondern einfach nur, was lasse ich denn überhaupt an mich ran? Der Framing-Effekt, Menschen, steht schon drauf, Personen bewerten unterschiedlich präsentierte, aber inhaltsgleiche Informationen unterschiedlich. Gibt es tolle Versuche. Die Wissenschaftler bringen dieselben Fakten, stellen sie in der einen Gruppe aber anders dar als in der anderen Gruppe. Aber die Fakten sind dieselben, bloß wie es angeordnet wird, wie es dargestellt wird, ist anders. Und plötzlich kommt was ganz anderes raus. Informationsdefekt. Bloß weil der Rahmen, da kommt das Wort Framing her, weil der Rahmen der Sachinformation ein anderer ist, speichern wir das anders ab. Ist doch verrückt. Ich möchte nicht sagen, dass Framing in jedem Zusammenhang schlecht ist. Ich glaube, das machen wir in der Erziehung. Ein Kind, was ins Krankenhaus gehen muss, da werden wir nicht nur die Sachinfos bringen. Es wird Schmerzen bereiten, du wirst gespritzt werden, du wirst bluten. Sondern wir versuchen, einen Frame darum zu bauen und sagen, ja, das ist aber mit dem richtigen Mindset ganz anders. Was alles hat das mit unserem Thema zu tun? Zurück dazu. Als ich mir diese Folie hier anschaute oder diese schöne Grafik, dachte ich mir, hier findet, durch einen Framing-Effekt wird ein Bestätigungsfehler begünstigt. Ich gebe jetzt mal denen, die das Ganze, was ich jetzt gerade gelabert habe, ein bisschen nachvollziehen konnten, eine Chance zu überlegen und dann erkläre ich das. Ich glaube, dass Menschen, die bisher immer an den lieben Gott, der für das Gute nur verantwortlich ist, glauben, genau das auch wahrnehmen. Der Herr macht lebendig, er führt herauf, er macht reich und er erhöht. Das passt in mein Leben, das passt in meinen Glauben. Ja, da stand auch was anderes. Was denn nochmal genau? Er tötet. Er führt hinab zu den Toten, er macht arm und er erniedrigt. Das liest man, das hat man gelesen, aber im Kopf kommt das Gute an, wenn das bisher das Bild von Gott war. Rauschebart und lieb. Ich übertreibe ein bisschen. Und wenn man das bei der Bibellese liest, 1. und 2. Samuel, gibt es ja viele nette Verse, dann rauscht man weiter, es darf der nächste Vers kommen, es darf das nächste Kapitel kommen, es kann das nächste Kalenderblatt kommen, die nächste Predigt. Und wir haben ja Bibel gelesen, aber haben wir sie auch wirklich in uns aufgenommen? Das Kleingedruckte auf dieser Folie, Framing, das Kleingedruckte auf dieser Folie ist nicht weniger Offenbarung Gottes über sich selbst als das Großgedruckte und sympathisch Gedruckte, mit einer beschwingten Schriftart Gedruckte. Das Kleingedruckte ist genauso Gottes Offenbarung über sich selbst wie das Großgedruckte und sollte von uns nicht kleingedruckt behandelt werden. Nochmal, die Grafik könnt ihr ausdrucken, an euren Küchenschrank hängen und alles ist gut. Es war für mich bloß eine Illustration. Bitte, liebe Leute, glaubt nicht nur, dass Gott für das Gute verantwortlich ist, das war ja mein Eingangsvers letztes Mal, alles Gute kommt von oben, vom Vater der Lichter, sondern dass wir auch zugestehen, dass dieser Allmächtige tatsächlich auch für die negativ empfundenen Dinge in unserem Leben zuständig ist. Muss man ganz kurz schmulen? Ach ja, So würde ich die Folie gestalten und ich gestehe, auch ich habe geframed. Aber ihr seht erstmal, die Sachinformationen sind in der gleichen Schriftart und in der gleichen Farbe und in der gleichen Größe. Und mein Framing besteht, indem ich den Entscheider in Rot setze. Er oder der Herr oder Yahweh. Gleiche Sachbotschaft, anders dargestellt. Denn wer Gott anbetet, muss ihn anbeten in Geist und Wahrheit. Wer Gott anbetet, muss ihn in Geist und Wahrheit anbeten, Johannes 4, 24. Was meint Wahrheit? Wahrheit meint Übereinstimmung mit Jesus und seiner Offenbarung, also dem Wort Gottes. Und wahre Anbetung muss lernen, Gott anzubeten, so wie er sich geoffenbart hat. Und nicht nur einen ausgewählten Teil davon. So richtig dieser Teil auch sein mag, es darf nicht sein, ich wollte nicht im Bild stehen, sag mal. So ausgewählt dieser Teil, den wir glauben, sein mag, so wahr der sein mag, dieser Teil, der ausgewählte, lasst uns bitte an die gesamte Offenbarung Gottes glauben. Den liebenden Gott, an den glauben wir gerne, aber den regierenden oder rächenden Gott nicht. Den barmherzigen und gnädigen Gott finden manche gut, aber einen urteilenden und verurteilenden und bestrafenden Gott nicht. Den belohnenden Gott, den hätte man gern auf seiner Seite, aber nicht den bestrafenden. Und Christian Berg stellt uns ja momentan den Dekalog, die 10 Worte Gottes vor oder die 10 Gebote, wie sie auch genannt wurden. Das, was auf diesen 2 Steintafeln steht. Und nach meiner Erzählung war das beim letzten Mal, dass er uns auch nochmal dieses Bilderverbot vor Augen stellte. Wie sollst du kein Bild machen von Gott? Und da geht es um Standbild, da geht es um was Physikalisches, was man anfassen kann. Keine Skulptur kann Gott korrekt wiedergeben, hat er sinngemäß gesagt. Egal, was du nimmst, du würdest Gott nur verkleinern. Reduzieren auf einen mächtigen Ochsen, einen mächtigen Stier, einen mächtigen Drachen. Aber es wäre niemals Gott, sondern es wäre nur ein Teil von dem, was du repräsentieren möchtest. Kraft, Stärke oder wie auch immer. Genauso falsch handeln wir, wenn wir unserem Kopf erlauben, uns Gott anders vorzustellen, reduzierter vorzustellen, als so, wie er sich geoffenbart hat. Und deswegen heißt die Empfehlung nur, und damit schließe ich dann für heute auch, wir brauchen die regelmäßige Beschäftigung mit dem Wort Gottes. Lest die Bibel möglichst nicht selektiv, das geht nicht, aber versucht es, seid aktiv. Und gerade die Stellen, wo ihr sagt, ups, war es wirklich so, dass der Prophet ein paar kleine Kinder den Löwenbären auf den Hals gehetzt hat? Also ihr kennt diese Szene, dass da ein Prophet verlästert wird und daraufhin der Prophet ein Tier schickt und die kleinen Kinder getötet werden. Steht das wirklich in der Bibel? Hat Gott das wirklich gemacht? Ja, er hat es gemacht. Oder sagen wir, nee, das muss irgendwie anders gewesen sein und rennen weg. Nein, das ist aber die Offenbarung Gottes. Und die nehmen wir ernst. Unser, verzeiht den Begriff, unser primitives Bild von Gott muss immer näher an die Höhe und die Tiefe, die Breite und die Länge seiner Person herangeführt werden. Wir werden nie ein vollständiges Bild von ihm bekommen, weil das nicht unserem Gehirn, unserem Kopf möglich ist. Aber lasst uns von dem primitiven Bild zu einem idealen Bild rangehen. Und deswegen wollen wir darauf achten, dass uns Bequemlichkeit, Faulheit, geistliche Trägheit nicht dazu bringen, dass uns ein halbes Bild von Gott ausreicht. Wir beten bitte den Gott der Bibel an. Samuel, machst du das Ende? Ich mache jetzt einfach mal Schluss und wir machen nächsten Sonntag an der Stelle weiter.